Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve thnai ve salatu ve selamu ala khayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Salli ala rasulina Muhammed. Salli ala tabibi kulubina Muhammed. Salli ala şefii zunubina Muhammed. Selamu aleyküm. Wir sind heute in unserem 14. Teil Abdullah ibn Mes'ud. Ist heute unser Hausherr. Wir werden versuchen, heute über ihn zu sprechen. Abdullah ibn Mes'ud, radiallahu an, kommt nicht ursprünglich aus Mekka. Er gehört der Stamm Benu Huzail an und ist später als Sklave nach Mekka gekommen. Sein Vater hieß Mes'ud bin Ghafil bin Habib. Er ist vor der Offenbarung gestorben. Und seine Mutter hieß Ummu Abd binte Abdul Wud. Das war eine große Muslima gewesen, eine ehrenhafte Frau gewesen im Islam. Sie hat sogar einige Hadiths überliefert. Insbesondere dieses Witr-Gebet, was die Hanifiten beten in der hanifitischen Rechtsschule, beruht auf ihre Offenbarung. Das bedeutet, sie hat dieses Witr-Gebet überliefert bei den Hanifiten. Er hat einen Bruder gehabt, Utbe bin Mes'ud, radiallahu an. Und er ist 592 geboren. Das bedeutet 18 Jahre vor der ersten Offenbarung. Als die erste Offenbarung kam, war er 18 Jahre alt, ein 18-jähriger Jugendlicher. Und er war auch einer von denen, der in der Frühzeit, in der ersten Zeit des Islams, den Islam angenommen hatte. Mu'az bin Jabal, er war wie Mu'az bin Jabal, radiallahu anh, ein großer Gelehrter. Wir hatten ja bei Mu'az bin Jabal, als wir über ihn gesprochen hatten, er gesagt, dass überall in allen Büchern sein Name vorkommt, sein Name zu lesen ist. So ist das auch bei Abdullah ibn Mes'ud, radiallahu anh. Egal welches Tafsir-Werk wir uns heute anschauen, welches Hadith-Werk wir uns heute anschauen, welches Aqidah, Tasawuf, Fiqh, Bücher wir uns heute anschauen, werden wir den Namen Abdullah ibn Mes'ud radiallahu anh lesen, insbesondere auch in der hanifitischen Rechtsschule. Da sein Vater früh starb, sorgte er sich um die ganze Familie. Im Frühjahr also begann er schon für die Familie zu arbeiten. Er hütete Schafe von Uqba ibn Abu Mu'ayt. Uqba ibn Abu Mu'ayt ist damals ein Führer der Götzenanbeter gewesen in Mekka, der aber später den Islam annehmen sollte. Und deswegen hatte er auch einen Spitznamen in Mekka gehabt. Sein Spitzname war Hirtenjunge. Hirtenjunge hat man ihn genannt. Und wie gesagt, er hat in der Frühzeit des Islams den Iman angenommen. Er sagt, ich war die sechste Person, die den Islam angenommen hatte. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Meinungen, aber so eine Überlieferung haben wir auch. Eines Tages hütete er die Schafe von Uqba. Dann kam Rasulullah auf ihn zu mit Abu Bakr radiallahu anh. Er ist da jetzt mit seinen Schafen, mit dem Schaf von Uqba und Hazrat Peygamber alaihissalatu wassalam kommt mit Abu Bakr radiallahu anh. Rasulullah alaihissalatu wassalam sieht ihn an und sagt ihm, wichtig, ihr müsst hier betrachten, wie Rasulullah alaihissalatu wassalam sich jemanden nährt, den er den Islam beibringen möchte, den er den Islam erzählen möchte. Er kommt nicht direkt dahin und sagt, Salam alaikum, ich bin der Prophet, willst du den Islam annehmen? Allah Ta'ala hat diese Ayat offenbart. Er kommt dahin, er sieht, er ist mit Schafen beschäftigt. Und was ist jemand, der mit Schafen beschäftigt ist? Was kann er jemandem geben oder über welches Thema kann man mit ihm reden? Rasulullah sallallahu alaihi sagt zu ihm, wir haben Durst, können wir ein bisschen Milch trinken von deinen Schafen? Sagt Rasulullah. Dann sagt Uqba, nein, ich kann dir keine Milch geben, denn das sind nicht meine Schafe. Damals mit diesem Verständnis. Und Rasulullah a.s. gefiel diese Antwort sehr. Und dann sagte Rasulullah zu ihm, hast du denn kein Schaf, welches nicht melkbar ist, also welches keine Milch abgibt? Dann sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, ich habe einen. hier dieses Schaf hier beispielsweise, dann sagt er, unser Professor, erlaubst du mir, ihn zu melken, da dieses Schaf sowieso keine Milch abgibt, erlaubte Abdullah ibn Mas'ud, unser Professor, von ihm zu melken. Rasul a.s. kniete sich jetzt runter zum Schaf und rezitierte eine Dua, rezitierte etwas. Und dann begann er, dieses Schaf zu melken. Und es kam auf einmal Milch. Es kam so viel Milch raus. Abdullah ibn Mas'ud berichtet, er gab es erst Abu Bakr radiallahu anhu, er trank daraus, dann gab er mir was daraus, ich trank daraus, dann trank er auch selber noch daraus. Und dann am Ende sagt unser Professor Salam so, okay, ich danke dir jetzt. Ne? Interessant ist jetzt hier, überleg mal, dieses Geschehen passiert jetzt uns, im Echt. Stellt euch mal vor, ihr habt da eine Kuh, ein Schaf oder was kann man sich heutzutage vielleicht noch vorstellen, die Jugendlichen heute, fällt mir jetzt nicht ein, um ehrlich zu sein, aber dieses Beispiel könnt ihr ja auch natürlich nehmen. Auf einmal kommt da Milch aus den Eutern raus, wo eigentlich kein Milch ist. Normalerweise würden wir jetzt denken, ey, er hat ein Wunder gezeigt. Oder, ne? Das war ein Wunder. Und zu der Zeit gab es auch zwei Sachen, was man hätte denken können. Das erste war, es war ein Wunder. Und sofort würde man anfangen, es zu bewundern. Boah, er hat Wunder gezeigt und jenes, dies, das. Man würde vielleicht anfangen, ihn anzubeten oder was auch immer. Ihr kennt das, ich habe mal gelesen einmal, es gibt immer noch leider diese Jahiliyyah-Gedanke. Irgendwo auf der Welt in einem Land ist ein kleiner Junge mal in so einen Brunnen reingefallen. Ich glaube, eine Woche lang hat er da überlebt, er kam aus dem Brunnen raus. Dann gab es eine Truppe von den Menschen, die da gelebt haben, die angefangen haben, diesen Jungen anzubeten. Weil die gedacht haben, er muss etwas Heiliges sein, wenn er eine Woche in diesem Brunnen überlebt. Die haben angefangen, diesen Jungen anzubeten. Dann gab es aber wieder auch eine andere Gruppe, die gesagt hat, nein, was macht ihr? Warum betet ihr diesen Jungen an? Was soll dieser Schwachsinn? Dieser Brunnen ist heilig. Die haben angefangen, dann diesen Brunnen anzubeten, weil die gedacht haben, der Brunnen ist heilig, weil der Junge eine Woche lang da überleben konnte. Dann gab es eine Gruppe, die das Kind angebetet haben und eine Gruppe, die den Brunnen angebetet haben. Und in dieser Zeit war das natürlich auch so, ein Verständnis gab es. Dann hätte jetzt im Normalfall viel denken können, ey, das war etwas Heiliges, komm, lass uns ihn anbeten. Das hat aber Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nicht gedacht. Dann gibt es die zweite Variante, das wäre was? Zauberei. Wenn das Zauberei wäre, hätte man Angst davor bekommen. Denn vor Zauberern hat man Angst gehabt. Oh, lieber fernbleiben, ne, etc. Das hat aber auch Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nicht gedacht. Er wollte nur eine Sache wissen. Er ging zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, was hast du da gerade ausgesprochen, bevor du gemolken hattest, das Schaf? Also er war neugierig. Was war er neugierig? Er war neugierig nach Wissen. Er wollte sofort das Wissen von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, was er da ausgesprochen hatte. Er sagte, was hast du, mir ist egal, ob das jetzt Milch gegeben hat oder nicht, aber was hast du ausgesprochen da? Was war das? Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gefiel das. Er sagte zu ihm, du bist aber ein neugieriger Junge. Hierzu fällt uns natürlich der Satz von Imam von Saidi Nursi Rahmetullah Ali ein, der sagt ja, Neugier ist der Hoja, also der Lehrer des Wissens. Es gibt manche leider heutzutage, die sind 50, 60, 70 Jahre alt, beten vielleicht schon seit 30, 40 Jahren, aber beten kommen nur mit dem Wissen aus, was sie damals in der Jugend gelernt hatten. Kein Schritt weiter hinaus. In der Koranschule habe ich damals das gelernt oder von meinem Vater, von meiner Mutter habe ich damals das gelernt und nicht weiter hinaus. Weiter ging es nicht. Und dann kein Wissen angeeignet, keine Neugier gehabt. Hör mal, warum bete ich eigentlich? Warum gibt es Gott? Ich glaube an Allah, ich bin Muslim. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nicht diese Neugier haben solltest. Erst recht musst du diese Neugier haben, damit du deine Ibadah, deine Taten verstärken kannst. Und es wird überliefert, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu entweder sofort dahinter zum Muslim wurde oder kurze Zeit später danach. Und nachdem er Muslim wurde, war er ein wichtiges Bestandteil im Hause Erkams gewesen.
Er war ein Vorzeigeschüler im Haus Erkam gewesen. So sehr, er sagt selbst beispielsweise über sich, ich habe 70 Suren, die damals offenbart wurden, nur durch Hören von dem Gesandten Allahs auswendig gelernt. Dann sagt er auch, dann wird auch über ihn berichtet, er war schon zu dieser Zeit schon eine Hodja gewesen von einigen Sahabes. Sehr interessant, 18 Jahre alt ist er da. Das ist wirklich bewundernswert. Was wurde denn im Darul Erkam beigebracht? Das können wir auch kurz erwähnen. Im Darul Erkam wurde in der Regel Iman gesprochen. Aber wir können das vielleicht splitten in drei Teilen. Wie wurden die da erzogen? Es gab eine solide, standfeste Akida. Das Verständnis wurde da gestärkt von dem Muslim erstmal. Verständnis. Das zweite war die mentale Erziehung und das dritte war die seelige Erziehung. Also der Verstand, der Geist, also die Seele und der Körper wurden da geformt im Darul Erkam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an hatte auch in dieser Zeit in Darul Erkam einen Spitznamen bekommen von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Spitzname, den er bekommen hatte, hieß Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Wir werden später lernen, warum Rasulullah wissen, also erfahren, warum der Gesandte Allahs ihm diesen Spitznamen gab. Fünf Jahre lang ging diese heimliche Erziehung, Lehren in Darul Erkam lang. Fünf Jahre lang. Und im fünften Jahr der Offenbarung wurde eine Sure herabgesandt. Rasulullah steht da jetzt. Und die Muslime, genau in der Zeit war das bis jetzt immer heimlich gepredigt. Natürlich gab es welche, die das mitbekommen hatten. Es wurde natürlich von einigen Leuten auch erfahren, einige Sahabes wie bei Zubair bin Awam radiallahu an, den wir hier schon auch durchgesprochen hatten, wie was seine Eltern, was sein Onkel mit ihm alles gemacht hatte und Musab bin Umayr radiallahu an, den wir letzte Woche hatten, was er alles durchmachen musste. Ne? Auf jeden Fall, die Sure wurde jetzt offenbart und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam steht jetzt da gegenüber seinen Sahabes und sagt, wer wird diese Sure an der Kaaba vortragen? Gibt es jemanden, der diese Sura an der Kaaba vortragen wird? Keiner meldet sich. Aber einer meldet sich. Er sagt, ja, Rasulallah, ich bin bereit. Ich werde diese Sura an der Kaaba vortragen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist, wenn das jemand sagt, ich mache das, der geht da zum Selbstmord, kann man sagen. Wirklich, weil er geht dahin mit dem Entschluss auch, dass er da vielleicht nicht mehr lebend rauskommen kann. Oder vielleicht ganz schwer geschädigt rauskommen kann. Und unser Prophet sallallahu sagt zu ihm, setz dich wieder hin, Abdullah, nicht du. Warum? Verzeih mir. Abdullah, nicht du, setz dich wieder hin, sagt der Gesandte Allahs. Jetzt warum? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an war derjenige unter den Sahabes, der dünnste und der kleinste war. Also physikalisch betrachtet, war er sehr, sehr schwach gewesen, wenn ich das so sagen darf, Hascha, ne, vor ihm. Man überliefert auch, wenn Hazrat Umar radiallahu anh, am Sitzen war und er neben ihm am Stehen war, waren die gleich groß. Also ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ein kleiner, dünner, junger Mann ist das, der sagt, ich gehe jetzt die Sure an der Kaaba herausschreien, was mit ihm passiert, wenn die ihn erwischen. Es wird ja auch berichtet, eines Tages in Mekka ist er auf eine Dattelpalme geklettert und die Sahabes haben angefangen zu lachen. Die fingen an zu lachen. Und unser Prophet sagte dann, warum lacht ihr? Ja, Rasulallah, sagten die Sahabes dann, guck dir mal Abdullah an, seine Beine sind genauso dick wie unsere Arme, deswegen lachen wir. Der Gesandte Allahs antwortete, lacht ihr nur, lacht. Allah hat diese Beine für die Hölle verboten. Allah hat diese Beine für die Hölle haram gemacht. Diese Beine kommen nicht in die Hölle rein. Lach dir nur. Physikalisch hat nichts zu betrachten. Physisch. Du kannst sonst so wie pumpen gehen, wie du möchtest. So eine Kante werden. Bei Allah hat das kein Ding, Bruder, kein Wert. Muss man ehrlich sagen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du keinen Sport machen sollst, ne? Oder was auch immer. Ne? Unser Prophet sagt auch in einem anderen Hadith, seine Beine sind wertvoller als der Berg von Uhud. Und über Uhud sagt unser Prophet, Uhud liebt uns und wir lieben auch Uhud.
Das war auch der Grund, warum unser Prophet nicht wollte, dass er halt zu Kaaba geht und diese Sure vorträgt. Doch Ibn Mas'ud beharrte darauf. Er ging zu Kaaba, er lernte die Sure von unserem Propheten auswendig. Wisst ihr, welche Sure das war? Die Sure Ar-Rahman. Wisst ihr jetzt, warum er diesen Spitznamen Abu Abdurrahman bekommen hatte, zu der Anfangszeit? Er war quasi der Vater, der die Rahman-Sure vortragen sollte. Was ein schönes Tawafuk, Hascha, wenn das aber von Rasulullah kommt, ist das ja kein Tawafuk. Das ist dann gezielt gemacht. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Und es geht ja weiter, ne? Sinngemäß übersetzt. Der Al-Abama hat den Koran gelehrt, er hat den Menschen erschaffen, er hat ihn die klare Darlegung gelehrt, die Sonne und den Mond laufen nach Berechnungen etc. Weiter ging es ja sinngemäß mit dieser Sure. Er ist jetzt da an der Kaaba und trägt diese Sure jetzt vor. Abu Jahl ist da und die anderen großen Mushrikun sind da, die waren gerade an der Kaaba auch am etwas vortragen und auf einmal haben die so einen Schock bekommen. Da kommt jetzt der kleine, wenn ich das so sagen darf, Ibn Mas'ud und trägt da den Koran vor, den der Weise Mohammed, den der Weise Abdullah gebracht hatte, Hascha. Ne? Und da ist er da, und von mir haben die Schock bekommen. Und keine paar Sekunden später gingen sie alle auf Ibn Mas'ud drauf und trampelten auf ihn ein und schlägen auf ihn ein. So sehr schlagen die auf ihn ein, es wird auch überliefert, Abu Jahl hatte so einen großen Ring gehabt, er so sehr auf ihn drauf geschaut, dass ein Teil von seinem Ohr auch abging dadurch, von Ibn Mas'ud. Sie schlugen so sehr auf ihn drauf, aber er trug weiter die Sure vor. Ar-Rahman und weiter geht's mit der Sure. Ne? Danach wurde er ohnmächtig. Als er ohnmächtig wurde, lassen die Mushrikun dann in Ruhe und dann gingen die von dort weg. Seine Freunde, die anderen Sahabes kamen, nahmen ihn und trugen ihn zum Haus Erkams wieder. Er legte sich hin, sie behandelten ihn und als er wieder zu sich kam und seine Augen aufmachte, voller Blut, sein ganzes Gesicht, sagte der Prophet a.s. zu ihm, O Abu Abdurrahman, ich habe doch gesagt, du bist zu dünn, sie werden dich quälen, sie werden dich foltern, sie werden auf dich einschlagen, sie werden dich verletzen und. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, Ja Rasulallah, ich habe die Götzenanbeter noch nie so gedemütigt und erniedrigt gesehen wie heute. Ich schwöre, wenn du, Ja Rasulallah, mir es erlauben würdest, würde ich morgen nochmal zu dir zurückgehen und dasselbe nochmal machen.
Mal einmal zu uns. Wir Reflexion wieder. Ne? Wir sagen ja, wir lesen ja diese Geschichten, dieses Leben von den Sahabas, um eine Lehre daraus zu ziehen. Wenn wir jetzt bei einer Kleinigkeit, sei es auf der Arbeit, wenn wir unseren Chef fragen möchten, ob wir beten können, oder sei es, keine Ahnung, irgendetwas in der Familie oder auch, keine Ahnung, in der Schule oder unter Freunden, irgendetwas, was wir vielleicht sagen müssten aufgrund unserer Religion, aber uns davor schämen, weil die uns vielleicht so eine Reaktion geben sollten. Ne? Nur, und interessant ist auch, keiner von denen, keine Reaktion, die wir bekommen würden, wäre so hart wie diese Reaktion, die eben Mas'ud da bekommen hat. Nicht mal ansatzweise so. Aber wir schämen uns leider immer noch, unsere Religion so zu leben, wie es eigentlich sein sollte.
Er gehörte auch zu der Truppe, die als erstes nach Abessinien, also nach Habeschistan, auswanderten. Die wissen, nach einer Falschmeldung kamen sie nach 3 Monaten wieder zurück. Und danach gingen sie nochmal nach einem Jahr wieder nach Abessinien, nach Habeschistan. Diesmal war sein Bruder Utbah mit dabei gewesen. Und danach kamen sie wieder zurück und dann stand schon die Hijra, die Auswanderung nach Medina. Das bedeutet, er ist auch nach Medina ausgewandert. Er hat schon 3 Hijras in sein Leben gemacht mit circa Anfang 30 Jahren. Also hin und zurück, also komplett, wenn du so betrachtest.
Jetzt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja eine Sache gemacht, als er in Medina ankam. Er hat eine Bruderschaft zwischen den Sahabas, zwischen den Ansar und den Muhajir gemacht. Diese Bruderschaft gab es auch in Mekka. In Mekka hatte Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radiallahu an, die Bruderschaft mit Zubayr bin Awwam radiallahu an gehabt. Und Medina hat er mit wem die Bruderschaft gehabt? Das ist auch ganz interessant, denn unser Prophet hat diese Bruderschaft immer perfekt angepasst zwischen Ansar und Muhajir. Von den Muhajir war jetzt auf der Seite Abdullah ibn Mas'ud und auf der Ansar-Seite war Muaz bin Jabal radiallahu an. Zwischen den beiden hat unser Prophet die Bruderschaft gemacht. Warum aber? Weil beide die großen Gelehrten waren im Islam. Unter den Sahabas. Unter den Sahabas, wisst ihr, gab es nur vielleicht eine Handvoll Muslime, die Ijtihad gemacht haben, die Mujtahid waren. Interessant. Die Fiqh, Rechtsprüche gegeben hatten. Und unter ihnen natürlich auch diese beiden, einer der Großgelehrten. Und wie ich zum Anfang des Vortrags gesagt hatte, Muaz bin Jabal, egal welches Buch wir heute aufschlagen, wir werden den Namen Muaz bin Jabal radiallahu anhu lesen. Genauso werden wir auch den Namen von Ibn Mas'ud radiallahu anhu lesen. Und zwischen den beiden hat unser Prophet auch die Bruderschaft gemacht. In Medina angekommen, sah unser Prophet bei Abdullah ibn Mas'ud, die Neugier, das Verlangen nach Wissen. Da ist jetzt dieser junge Mann, er strebt nach Wissen, er will alles wissen. Er ist so eine Neugier hat er. Und unser Prophet kaufte ein Grundstück neben seinem Haus und gab dieses Grundstück Ibn Mas'ud radiallahu anhu, schenkte es ihm. Dieses Grundstück hat unser Prophet jetzt neben ihm gekauft und Ibn Mas'ud radiallahu anhu gegeben. Und dann sagt er Folgendes zu Ibn Mas'ud: Du kannst immer zu jeder Zeit zu mir kommen. Auch wenn ich zu Hause sein sollte, darfst du jederzeit vorbeikommen. Da hat er von unserem Propheten die Erlaubnis bekommen, ohne Erlaubnis quasi in sein Haus rein und rausgehen zu dürfen. Nach Jahren berichtet ein Sahaba, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu an, Folgendes. Als ich zum ersten Mal nach Medina kam, dachte ich anfangs, Abdullah sei einer der Ahle Bayt des Gesandten Allahs. Denn er ging ohne Erlaubnis in das Haus rein und raus und war in jedem Augenblick und auf jeder Fläche mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zusammen. Er war so nah zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn der Gesandte vom Haus rausgehen sollte, dass er derjenige war, der seine Schuhe vor ihn legte, dass er seine Schuhe anziehen konnte. Er war so nah zu ihm, dass er seinen Gehstock ihm gab. Er war so nah zu ihm, dass das Miswak von unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam er getragen hatte. Er war so nah zu ihm, dass wenn der Gesandte Allahs ging, dass er immer vorging und die Türen aufhielt für ihn. Oder so Steine oder wenn so Barrieren auf dem Weg waren, dass er die entfernt hatte. So nah war er zu unserem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und eine andere Besonderheit von Ibn Mas'ud, neben all den schönen Besonderheiten, die wir vielleicht hier nur einen Teil davon aufgezählt haben, ist, dass er, wie schon erwähnt, ein Koran-Gelehrter war und den Koran auch auswendig konnte, zudem auch eine sehr schöne Stimme hatte. Er hat eine sehr, sehr schöne Stimme gehabt. Eines Tages, unser Prophet sagte öfters mal zu ihm, Abdullah, rezitiere mal etwas vom Koran, Abdullah, rezitiere mal dies vom Koran. Dann sagt natürlich Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ja Rasulallah, der Koran wurde dir offenbart. Wer bin ich denn, der dir den Koran jetzt hier vortragen soll? Dann sagt der Gesandte Allahs, ich liebe es, wenn ich aber den Koran höre. Ich liebe es, den Koran zuzuhören. Auch für uns, ne? Manche von uns denken sich vielleicht auch so, ich kann selber den Koran lesen, dann lese ich auch mal den Koran. Ne? Aber es ist auch nicht verkehrt, mal den Koran zuzuhören. Und zuzuhören, was sagt der Koran auch uns? Mit zuzuhören ist jetzt hier nicht unbedingt gemeint, auf Arabisch das zuzuhören, natürlich das auch, das ist wichtig, das sollte man auch auf jeden Fall machen. Aber was sagt der Koran mir? Was will der Koran mir vermitteln? Das ist ja auch das Wichtige. Was ist die Botschaft des Korans? Was steckt dahinter? Das müssen wir auch hinterfragen. Eines Tages sagte der Gesandte Allahs, ließ eine Sure ich möchte den Koran hören, Abdullah. Und er liest die eine Sure, die Sure Takwir. Und als er genau an der Stelle ankam, in dem Koran, in einer Ayat ankam, die darüber berichtete, damals in der mekkanischen Zeit, wie die Töchter, wie die Menschen ihre Töchter lebendig begraben hatten, fing unser Prophet al-Salam an zu weinen. Dort fing er an zu weinen und auch Abdullah ibn Mas'ud fing an zu weinen und konnte den Koran nicht weiterlesen. Jetzt interessant, der Koran wurde dem Gesandten offenbart. Er ist derjenige, der diese Botschaft den Muslimen mitgeteilt hat und er hört diese Wörter und fängt an zu weinen. Und unser Prophet s.a.w. sagt auch über einen Ayat, ich habe die leider nicht mehr im Kopf, als ich diese Ayat gehört hatte, ich habe graue Haare bekommen. Tatsächlich hat unser Prophet s.a.w. nach dieser Ayat auch graue Haare bekommen. Und da gab es einen Sahabi, der uns überliefert, wie viele schwarze Haare, wie viele graue Haare und wie viele nicht graue Haare unser Prophet s.a.w. hatte. Da gab es wirklich jemand, der sich hingesetzt und der hat die Haare von unserem Propheten s.a.w. gezählt, wie viele graue Haare der hat und wie viele nicht graue Haare der hat. So eine Liebe. Und das war Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, der das gemacht hat. Eines Tages hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu berichtet. Wir waren eines Abends bei Abu Bakr radiallahu anhu eingeladen, der Gesandte Allahs und ich. Bis spät in der Nacht saßen wir gemeinsam bei Abu Bakr. Als wir unsere Arbeit erledigt hatten, wollten wir gehen und Abu Bakr sagte, wartet, ich begleite euch. Wir gingen raus Richtung unserem Prophetenhaus nach Hause und als wir kurz vor der Masjid ankamen, hörten wir von drin jemanden beten. Wir hörten genauer hin, er rezitierte sehr schön den Koran mit einer sehr schönen Stimme. Wir hörten genauer hin, es war Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Der Gesandte Allahs drehte sich zu uns um und sagte, wer den Koran so frisch hören will, wie er herabkam, der soll ibn Mas'ud hören. Wisst ihr, was das bedeutet? So frisch hören, wie er herabkam, er trägt es so vor, als ob es gerade offenbart wurde. So trägt er es vor. Ja Allah. Natürlich kriegt man dann, wenn man so sagen darf, graue Haare, wenn man dann den Koran hört. Und wir hören den Koran, aber dabei bleibt es. Nur mit Hören bleiben wir leider. Hören wir wirklich den Koran? Nachdem er mit dem Gebet fertig war, berichtet Umar radiallahu an, fing er an, eine Dua zu machen, ein Bittgebet. Er machte seine Dua und Rasulullah sagte Amin. Er machte nochmal Dua, Rasulullah sagte Amin. Ein Beispiel von der Dua war beispielsweise, O Allah, ich bitte dich um unerschöpflichen Segen, einen tiefen Glauben und die Nachbarschaft deines Gesandten Muhammad a.s.w. auf den höchsten Hängen des Himmels, des Paradies. Und Rasulullah sagte Amin. Er machte Dua, Rasulullah sagte Amin. Er machte weiter seine Dua, Rasulullah sagte Amin. Dann sagte Umar radiallahu anhu in sich Folgendes. Bitte, O Ibn Mas'ud, bitte, um was immer du auch bittest, der Gesandte Allahs wird Amin sagen. Bitte weiter, egal was, sag. Aber ich weiß, dass er mich nicht in dem Moment hören wird, aber ich sagte mir, Abdullah, komm, das ist die Gelegenheit. Bitte um, egal was, Rasul steht hier, er hört dir zu, er wird Amin sagen. Er berichtet weiter, Hazrat Umar, radiallahu anhu. Nachdem wir den Gesandten Allahs zu Hause abgelassen hatten, ging ich nach dem Morgensgebet zu Ibn Mas'ud und wollte ihm die frohe Botschaft mitteilen. Ich ging zu ihm und sagte, ey Abdullah, frohe Botschaft, Wallahi, ich habe so eine gute Nachricht, so eine schöne Nachricht für dich, du wirst so glücklich sein. Und dann sagt was Abdullah ibn Mas'ud zu ihm, ich weiß, ich habe die Nachricht schon bekommen. Er sagte, wie? Abu Bakr war hier, er hat mir schon die Nachricht gegeben. Und dann sagte Umar radiallahu anhu, ach Abu Bakr, schon wieder du. Schon wieder hast du mich überholt, schon wieder warst du der Erste. Ach, sogar hier hast du mich überholt, sagte er. Jetzt hört mal ein Hadith, möchte ich jetzt vortragen. Das ist wirklich sehr krass. Wir reden hier über einen Jugendlichen, einen jungen Mann. Jung ist er. Er ist dünn, er ist klein, physisch ist er schwach. Vier negative Sachen, Hascha, wenn ich das so sagen darf, ich möchte das Wort eigentlich negativ nicht benutzen bei einem Sahabe, Hascha, Hascha, ne? Nur damit, damit ich euch da so vielleicht besser vermitteln kann. Jetzt ist der Gesandte Allahs da und er sagt Folgendes. Wenn ich einen Khalifen, einen einen Stellvertreter, einen Khalifen ernennen wollte, ohne die Muslime um Rat zu bitten, dann wäre es definitiv Abdullah. Hammer, ne? Rasulullah sagt über einen, der jung ist und diese Eigenschaften hat, die ich gerade eben vorgesagt hatte, ich hätte ihn zum Khalifen ernannt. Was bedeutet das für uns? Bruder, egal ob du körperlich vielleicht dick bist, dünn bist, ob du keine Haare hast, ob du sehr viele Haare hast oder ob du klein, groß, schwerhörig, schwer sehen kannst, schwer atmen kannst oder was auch immer oder sonst irgendwelche körperliche oder physische Benachteiligung haben solltest. Nichts davon kann dich daran hindern, ein Khalife zu sein. Nichts davon, Bruder. Das ist zu krass, ne? Das ist Hammer. Weder deine Hautfarbe, weder dein Stammbaum, dein Reichtum, nichts davon ist relevant. Was ist relevant hier? Was ist hier relevant? Wie sehr bist du dem Gesandten Allahs gebunden? Einzig allein, das ist Maßstab. Das ist Maßstab. In der Schlacht von Bedir, ich komme zum Ende, heute wird es nicht lange dauern, bitte verzeiht mir. In der Schlacht von Bedir sind jetzt 313 Muslime gegen die Kuffar. Yawm al-Furqan ist Bedir, ihr wisst, die Trennung zwischen Gut und Böse, zwischen Hak und Batil. Er ist einer von den 313 Personen. Da gibt es eine Frau, mashallah, also die alle Männer vielleicht im Schatten stehen lassen könnte. So eine Frau. Über ihr wird berichtet, Spitzname von ihr war Sumaira, sie wurde Sumaira genannt, aber ihr richtiger Name war Afra binti Ubaid, radiallahu anh. Eine große Sahabefrau. Die hat jetzt drei Söhne. Drei Söhne hat sie so erzogen, mit der Liebe des Gesandten Allahs. Diese drei Söhne nimmt sie und schickt sie zur Schlacht von Bedir. Diese drei Söhne haben nur eine Aufgabe. Die sind auf dem Schlachtfeld, nehmen Abdullah ibn Mas'ud und sagen, wo ist Abu Jahl? Abdullah ibn Mas'ud sagte zu ihnen, kennt ihr Abu Jahl? Nein, kennen wir nicht. Ihr habt ihn noch nie gesehen? Nein, haben wir noch nicht gesehen. Warum seid ihr dann gegen ihn? Weil er gegen Rasulullah ist. Deswegen. Klare Faktor. Die Sünde, die du machst, ist Rasulullah gegen diese Sünde? Dann musst du auch gegen diese Sünde sein, Bruder. So einfach. Rasulullah ist gegen das, dann musst du auch gegen das sein. Kein Aber oder Wenn, kein oder etwas. Du bist dagegen. Wenn Rasulullah das nicht möchte, das verboten hat, dann bist du auch, dann ist klar für dich, ich brauche das nicht mehr zu wissen. Ich brauche nicht mehr zu recherchieren. Ich brauche nicht mehr zu sagen, aber es ist vorbei. Wir hatten ja über Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mal berichtet gehabt, als sein Sohn zu ihm kam, beziehungsweise seine Schwiegertochter zu ihm kam und gesagt hatte, oh, der Sahabe des Gesandten Allahs, dein Sohn ist ein guter Mann. Sie berichtet da über ihren Ehemann. Aber er verbietet uns Frauen, zum Moschee zu gehen. Dann rief Abdullah ibn Umar, radiallahu an, seinen Sohn und sagte, mein Sohn, wir reden hier über jetzt gerade den Sohn von Umar ibn Khattab, radiallahu an. Den hat mir ja diese Geschichte erzählt, aber nochmal als Erinnerung. In der Zeit des Gesandten Allahs haben wir auch so einen ähnlichen Vorfall gehabt. Und dann haben sich die Frauen beschwert bei Rasulullah. Und Rasulullah sagte zu uns, verbietet den muslimischen Frauen nicht den Zugang zur Moschee. Und wir haben das akzeptiert. Mein Sohn, verbiete du auch nicht deine Frau den Zugang der Moschee. Wisst ihr, was der Sohn sagte? Er sagte, aber Papa. Dann sofort ließ er nicht mehr ausreden. Du sagst aber? Ich sage dir hier ein Wort von Rasulullah. Ich sage dir hier etwas, was Rasulullah gesagt hat. Und du sagst aber, es gibt kein Aber, wenn Rasulullah was gesagt hat. Wenn er was gesagt hat, gibt es kein Aber. Akzeptier das. Es wird berichtet, dass er danach nie wieder mit seinem Sohn gesprochen hatte. weil er ein Aber darauf gesagt hatte, was der Gesandte Allahs gesagt hatte. So ist es bei uns auch, lieber Bruder. Wenn der Gesandte Allahs dagegen ist, dann gibt es keine Abers. Die drei Söhne von Sumaira hießen Muaz, Muawis und Af. Diese drei Söhne wollen jetzt Abu Jahl töten, obwohl die ihn noch nie gesehen haben. Warum? Die erwähnt, weil Abu Jahl gegen Rasulullah war. Die Abu Jahl ist durch die Schwerter dieser drei Brüder gefallen im Krieg. Sie kommen jetzt nach der Schlacht von Bedir zu unserem Gesandten Allahs. Zwei von ihnen kommen. Af ist zu einem Schehid geworden. Wer kommt? Muaz und Muawis kommen zu unserem Gesandten Allahs und sagt: Ja, Rasulallah, wir haben Abu Jahl getötet. Hier unsere Schwerter, da klebt noch sein Blut dran. Als Beweis. Der Gesandte Allahs drehte sich zu Abdullah ibn Mas'ud und sagte: Abdullah, geh mal zum Schlachtfeld und guck mal, ob Abu Jahl wirklich tot ist. Rasulallah möchte sich bestätigen lassen, ob Abu Jahl tot ist. Ibn Mas'ud kommt an und sieht Abu Jahl auf dem Boden, voller Blut, aber noch nicht tot, am Leiden. Er ist kurz davor zu sterben natürlich. Er geht mit seinen, wenn ich das so sagen darf, mit seinen kleinen und dünnen Füßen auf seine Brust drauf. Wisst ihr, was Abu Jahl in dem Moment sagt? Guck mal, jetzt verstehen wir, warum Rasulullah gesagt hat: Ja, Rasulallah, ja Rabbi, gib mir einen von den zwei Omas. Einmal Amr ibn Hisham, hieß ja Abu Jahl mit richtigen Namen, und Omar ibn Khattab. Unser Prophet hat ja gesagt: Gib mir einen von denen als Zahabes. Einer von denen soll in der Frühzeit zum Islam konvertieren. Warum hat das unser Prophet gesagt? Jetzt werden wir sehen, Abu Jahl hier. Er sagte zu ihm: O Hirtenjunge, sein Spitzname in Mekka, was er früher hatte. Ne? Er geht jetzt auf einen großen Mushrikun, auf einen großen, der Mekka-Bewohner, wo er als Sklave ankam und da geprügelt wurde. Er geht auf die Brust von einem Menschen drauf, der ihn mit seinem Ring so sehr geschlagen hatte, dass sein Ohr abfing. Auf so einen Menschen geht er jetzt auf seine Brust drauf. Da sagte Abu Jahl zu ihm: O Hirtenjunge, du hast einen sehr hohen und erhabenen Platz erklommen. Er meint sich damit. Du bist auf etwas sehr Hohes, auf einen sehr erhabenen Platz heraufgeklettert. Er meint sich damit, Hascha, was ein Kibir. Ne? In diesem Moment, er ist kurz davor am Sterben. Wisst ihr jetzt, habt ihr jetzt verstanden, warum? Warum? Rasulullah sagte, ein von ihnen, weil er in seiner Dawa, in seiner Sache standhaft ist. Er ist in seiner Kufur standhaft, dieser Mann. Er gibt nicht nach, obwohl er kurz vorm Sterben ist. Er hätte ja sagen können: Ich möchte den Islam annehmen, komm, rette mich. Nein, er ist standhaft in seiner Sache. Wie standhaft sind wir? Sind wir genauso standhaft wie Abu Jahl bei unserer Sache? Können wir sein wie Abu Jahl? Mal ehrliche Frage an uns. Hä? Jetzt ist er dort und Abu Jahl sagt zu ihm: Denkst du etwa, die Armee von Mohammed wird gewinnen? Er kontert weiter. Abu Jahl hört nicht auf. Er sagt: Die Armee von Mohammed hat gewonnen. Wir werden gewinnen noch. Er ging runter von seiner Brust und nahm sein Schwert. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, nimmt jetzt sein Schwert und will gerade Abu Jahl töten. Wisst ihr, was dann Abu Jahl sagt? Dein Schwert wird mich nicht töten. Das ist zu klein. Hirtenjunge, dein Schwert ist genauso klein wie du, will er damit sagen. Dieses kleine Schwert kann mich nicht töten. Nimm mein Schwert, ein Schwert von einem richtigen Mann, will er damit sagen, Hascha. Und töte mich mit meinem Schwert, denn mein Schwert ist ein großer Schwert. Subhanallah, was ein Kibir, aber was eine Standhaftigkeit in seiner Falschheit sozusagen. Ne? Er nimmt, Ibn Mas'ud radiallahu nimmt auch das Schwert von Abu Jahl und tötet damit Abu Jahl. Und kommt zum Gesandten Allah und sagt: Ja, Rasulallah, hier ist das Schwert von Abu Jahl, ich habe Abu Jahl damit getötet. Und Rasulullah schenkt auch dieses Schwert dann später als Kriegsbeute Ibn Mas'ud. Nachdem Rasulullah den Tod erfahren hat von Abu Jahl, sagt er folgendes: Der Pharao meiner Umma ist gestorben. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nahm an allen großen Schlachten der Anfangszeit des Islams teil. Und während in der Schlacht von Hunain großes Chaos unter den muslimischen Truppen ausbrach und viele von ihnen den Kopf verloren, entfernte er sich keinen Moment vom Gesandten Allahs. Da Abdullah ibn Mas'ud ein Muslim der ersten Stunde war, der sich von Anfang an in der Nähe des Gesandten Allahs aufhalten sollte und noch dazu über einen ausgezeichneten Verstand und eine enorme Unterscheidungsfähigkeit verfügte, zählte er bis zum heutigen Tage zu den größten Gelehrten des Islam überhaupt. Er ist sowohl einer der wichtigsten Hadith-Überlieferer und Korangelehrten als auch ein Rechtsgelehrter der ersten Stunde und gilt in vielen späteren Gelehrten sogar als einer der Begründer der islamischen Rechtslehre, Fiqh. Und da er nach dem Ableben des Propheten im irakischen Kufa wirkte, das ist auch interessant, Hazrat Omar radiallahu anhu schickte ihn nach Kufa und sagte auch, Wallahi, wenn es nach meinem Nefs gehen würde, würde ich Ibn Mas'ud keine Sekunde von mir fernhalten. Ich will ihn immer bei mir haben. So einen Schatz muss ich eigentlich bei mir haben. Aber leider für die Umma muss ich ihn weiterschicken nach Kufa. Und da er nach seinem Ableben des Propheten im irakischen Kufa wirkte und dort für lange Zeit das Richteramt innehalte, übte er besonders starken Einfluss auf die hanefitische Rechtsschule aus, die sich dort etwa 100 Jahre nach seinem Ableben herausbilden sollte. Ibn Mas'ud radiallahu an möchte ich von ihm zwei Zitate vorlesen. Eins ist, er sagt, jeder kann schöne Worte sagen, aber nur derjenige, der tut, was er sagt, wird gesegnet werden. Das ist so. Ich kann hier noch so sein, noch zwei Stunden, drei Stunden hier euch schöne Wörter sagen. Das hat für mich in der Hinsicht keinen Vorteil, wenn ich das nicht ausübe, wenn ich das nicht vortrage, wenn ich das selbst nicht praktiziere. Genauso wie bei euch. Ich könnte von euch sagen, ich bin noch so ein guter Muslim. Guck mal, der macht so viele Sünden. Aber was machst du, lieber Bruder? Wie sehr bist du mit dir beschäftigt? Wie sehr versuchst du, etwas bei dir zu ändern oder dich weiterzubilden, weiterzukommen? Wo ist deine Neugier wie bei Ibn Mas'ud radiallahu anhu? Zweites Zitat ist, folgt dem Weg der Gefährten. Interessant, er ist auch selbst ein Gefährter. Folgt dem Weg der Gefährten, denn in der Zukunft wird es viele geben, die das Buch Allahs lesen, es aber nicht anwenden. Das spiegelt so sehr unsere heutige Zeit. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir über die Sahabes reden, weil er sagt, liest das Leben, folgt den Gefährten. Das sagt Ibn Mas'ud radiallahu an. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir neben dem Koran auch das Leben des Gesandten Allahs und alles, was mit seinem Leben auch verbunden war, studieren, damit wir solche Lehren herausarbeiten können. Er ist 653 gestorben, seine Welten hat er gewechselt, 653. Er überlieferte insgesamt 846 Hadithe. Wir sind jetzt, Alhamdulillah, in dem 14. Teil von unseres Reihe Sahabes. Ne? Wir werden inshallah hier nach und einen den Sahabas haben, Sa'd bin Abu Waqqas radiallahu an. Und danach werden wir inshallah, weil wir mit Imam Ali radiallahu an begonnen haben, werden wir diese Serie auch dann mit Imam Hassan und Imam Hussein radiallahu an beenden, inshallah. Dann sind wir mit dieser Reihe auch durch. Aber warum erzählen wir diese Reihe? Sind das für uns einfach nur so Geschichten, wo wir sagen werden, okay, ich höre das jetzt, schön ist gut und wir gehen nach Hause? Nein. Wer so diese Geschichten hört und sagt, oh, die Sahabes, was für große Menschen, oh, die können nie so sein wie die, der macht einen Fehler. Natürlich sind die großen Menschen, natürlich können wir nie so sein wie die. Aber welche Lehren ziehen wir aus diesen Vorträgen? Was nehmen wir für uns mit? Warum wurden diese Geschichten von den Sahabes festgehalten und in der späteren Zeit auch weiter überliefert, damit die Muslime davon profitieren sollen? Nur weil das so Geschichten sind, wie so ein Hascha, denkt ihr, das ist so ein Kino, wo wir hingehen, das sehen uns kurz für einen kurzen Moment innehalten und sagen, ah, die Sahabe so schön und gut und wir gehen nach Hause, haben alles vergessen? Nein, das nicht. Wir lesen, wir studieren diese Leben, um zu sehen, wie hat Rasulullah die Sahabes erzogen, weil nachdem, wie er die Sahabes erzogen hat, können wir unsere Lehren daraus ziehen und unsere Formel für die Jannah herausfinden, um ins Paradies zu kommen. Um Allah Jalla Jalalu zu finden und ihm wahrhaftig zu dienen. Möge Allah uns von denjenigen machen, die den Weg des Sahabes gehen können. Lillahi al-Fatiha.